Wir befinden uns in einer Phase, die man zweifelsohne als den sanften Vorwahlkampf bezeichnen kann. Jetzt langsam präsentieren alle wahlwerbenden Parteien ihre Ideen, mit denen sie bei der Wahl im Herbst punkten wollen. Und dafür inszenieren sie sich und diese Thesen. In dieser Woche waren die NEOS dran mit ihrer Parteichefin Beate Meindl-Reisinger. Und die hat sich als Mittel der Inszenierung ein Buch ausgesucht. Ja, sie hat ein Buch geschrieben, Wendepunkte heißt es, und es wurde am Donnerstag im Rahmen einer Rede von ihr präsentiert.
Jetzt ist es bald soweit. Endlich halte ich mein Buch in den Händen und bald ist es auch im Buchhandel verfügbar.
Das hier war Beate Meindl-Reisinger gerade auf ihrem Instagram-Account. Auch dort macht sie Werbung für ihr Buch. Und ein Vorschlag in diesem Buch stößt auf besonderes Interesse, auch bei uns. Meindl-Reisinger fordert eine Art Grunderbe für alle. Mit 18 Jahren soll jeder vom Staat ein Chancenkonto mit 25.000 Euro bekommen. Das Geld soll an bestimmte Zwecke gebunden sein, eine Ausbildung zum Beispiel, eine Unternehmensgründung oder einen Kauf einer Wohnung. Und finanziert werden könnte dieses Grunderbe mit einer Anhebung des Pensionsantrittsalters um ein Jahr. Denkbar wäre aber auch, dass man das Geld dann irgendwann zurückzahlt, zum Beispiel wenn man später auch privat etwas erbt. Stellen Sie sich das einmal vor, 25.000 Euro, einfach so zum 18. Geburtstag. Eine schräge Idee.
Presse Play. Was wichtig wird.
Mein Name ist Anna Wallner und Sie hören den täglichen Podcast der Presse. Der NEOS-Vorschlag liegt jetzt also auf dem Tisch. Die SPÖ ist dagegen, die FPÖ auch. Die ÖVP sagt dazu gar nichts. Und die liberalen Ökonomen im Land sind gespalten. Einen von diesen Ökonomen habe ich für diese Podcast-Folge erreicht. Ich rede gleich mit Franz Schellhorn, dem Chef der liberalen Denkfabrik Agenda Austria, darüber, ob so ein Grunderbe für alle eine gute Idee ist. Aber vorher hören wir eine kurze Werbung.
Während Sie Ihre Zeit in diesen Podcast investieren, investieren wir unsere in Ihr Vermögen. Denn Ihre Zeit ist uns Gold wert. Vergolden Sie Ihre Zeit mit Shellhammer Capital, der stärksten Privatbank Österreichs. Alle Infos zum Zeitvergolden finden Sie auf www.shellhammercapital.at.
Lieber Franz Schellhorn, schön, dass du Zeit hast. Danke.
Vielen Dank für die Einladung.
Also 25.000 Euro für jeden oder jede 18-Jährige als Start ins Erwachsenenleben, das klingt ja für mich zunächst einmal paradiesisch. Aber wer rechnen kann, weiß natürlich, wie teuer das wird. Wie kommt man überhaupt auf so eine Idee?
Naja, es hat der Wahlkampf begonnen, kann man sagen. Und es ist die Zeit des ungehemmten Geldverteilens wieder da. Wir haben allerdings erst März. Das wird noch ganz lustig werden. Bis September ist er noch lange hin. Es hat heute der Kurierfotograf Jürg Christandl auf X was sehr Lustiges gesagt. Er hat gesagt, naja, da wird jetzt der Babel auf 50.000 erhöhen müssen. In Salzburg kriegt man dann 200.000, eine Wohnung und einen Staubsauger dazu. Also es ist...
Es ist die Zeit der Verschenkungen. Genau.
Genau. Wobei man grundsätzlich sagen muss, es ist natürlich schon so, dass es eine liberale Grundidee ist. Also es hat liberale Wurzeln. Allerdings darf man nicht vergessen, wir leben in einem der dicksten Sozialstaaten auf diesem Planeten. Ein Staat, der den Bürgern bei jeder Gelegenheit Geld zusteckt. Wir bieten Gratisbildung an. Jetzt kann man über die Qualität der Bildung natürlich diskutieren, sollte man auch. Der Staat gibt dann Geld für die Weiterbildung, Stichwort Bildungskarenz, er unterstützt die Unternehmensgründung und so weiter und so fort. Und da wäre es natürlich für eine liberale Partei schon eher eine ganz gute Idee, dass man in die andere Richtung geht, dass man ein bisschen sagt, vielleicht kann man das Geld verteilen, eindämmen. Vielleicht kann man jetzt eine Stimme der ordnungspolitischen Vernunft dem ganzen Geldverteilen entgegensetzen. Das ja umso mehr, als die Beate Meindl-Reisinger vor kurzem eine sehr mutige oder eine sehr richtige Ansage getätigt hat, nämlich, dass das Pensionsantrittsalter steigen muss auf 67.
Das würde ja in dem Modell, so wie wir das jetzt ja in dem Buch auch lesen und in Ihrem Vorschlag, ist das ja, gehört das ja zusammen. Ich will dich da ganz kurz unterbrechen, weil du gesagt hast, das ist jetzt an und für sich eine liberale Idee. Warum denn? Oder ist es deswegen eine liberale Idee, weil es gibt Modelle in anderen Ländern, wo man das, so eine Art Startkapital auch jungen Menschen zur Verfügung stellt, aber die müssen dann damit, also die liberale Idee daran ist, dass du selbst dann schauen musst, wie du damit zurechtkommst und es auch zum Beispiel zurückzahlen kannst oder daraus was machst? Oder wieso ist das überhaupt eine liberale Idee?
Ja, es ist jetzt auch unter den Liberalen immer umstritten gewesen, nicht? Es hat ja dieses Modell der negativen Einkommensteuer gegeben von Milton Friedman, wo man sagt, wenn man keine Steuern zahlt, dass jeder so quasi ein Startkapital draufkriegt. Damit kann der Mensch dann allerdings machen, was er will. Das wurde von anderen Liberalen schon auch immer sehr heftig kritisiert, aber im amerikanischen Umfeld war das noch eher argumentierbar, also schlanker Staat, keine ausgebauten Sozialsysteme, keine staatliche Bildung, hohe Ausbildungskosten und so weiter und so fort, dass man da versucht hat, gegenzusteuern. Nur wir haben ja das alles, wir haben ein staatliches Bildungssystem, wir haben ein staatliches Gesundheitssystem, wir haben ein staatliches Pensionssystem. Und da jetzt noch einmal das Geld da drauf zu legen, ist schon ein sehr gewagter Vorschlag, würde ich meinen, insbesondere jetzt aus einer liberalen Partei im Österreich des Jahres 2024.
Ich meine, es ist die Frage, oder es liegt auf der Hand zu fragen, warum macht sie das? Warum schlagt sie das vor? Will sie einfach junge Leute ansprechen?
Das wäre jetzt ja mal auch meine Vermutung. Auch um hier diese liberale Kälte, die den Liberalen ja immer zugeschrieben wird, vielleicht ein bisschen zu konterkarieren, dass man jetzt sagt, na, wir sind aber eh gar nicht so. Aber natürlich wäre schon in Österreich eher gefragt, dass man jetzt Leistungsanreize setzt, dass man sagt, wir unterstützen sozial Schwache gezielt, aber es kriegt nicht jeder 25.000 Euro, egal in welchen Haushalt er reingeboren wurde. Ob er ein Erbe ist, ob er ein Zuwanderer ist, ob er aus einem sozial schwachen Haushalt kommt, das ist ja auch verteilungspolitisch nicht einfach zu argumentieren. Da sollte man lieber gezielt vorgehen und für alle anderen, die sehr leistungsorientiert schon sind, die auch schon gut dabei sind, sich etwas aufzubauen, denen sollte man mit generell niedrigeren Steuern entgegenkommen.
Die Frage ist ja überhaupt, wie man auf 25.000 Euro kommt. Ich finde das ja schon relativ viel Geld für ein Startkapital. Es gab allerdings einen Vorschlag in Deutschland von den dortigen Jusos, also der Jugendorganisation der SPD. Die haben auch so eine Art Idee eines Grunderbes vorgebracht und da haben sie sogar 60.000 Euro gefordert. Allerdings haben sie das ein bisschen eine andere Art der Finanzierung vorgeschlagen.
Ja, in Österreich hatten wir unlängst den Vorschlag diskutiert mit 100.000, der von der Wirtschaftskammer gekommen ist. Und da hat es ja eigentlich schon relativ heftige Reaktionen darauf gegeben. Und
ja, wobei das war 100.000 nur aufs Häuselbauen, oder? Das war jetzt ganz speziell für Wohnraum.
Das war nur aufs Häuselbauen, aber es ist eben generell so, wenn man so etwas andenkt, dann sollte man auch die Freiheit geben, mit dem Geld machen zu können, was man will. Und wenn man gezielt die Bildung unterstützen will, dann soll man gezielt die Bildung unterstützen. Es wäre zum Beispiel jetzt nichts dagegen einzuwenden, wenn der Staat sagt, wir haben so wahnsinnig viele talentierte junge Menschen aus sozial schwachen Haushalten, die gern auf eine amerikanische Elite-Uni gehen würden, aber das nicht können, weil das Geld fehlt, dass man da sagt, okay, da stellt man einen Sondertopf zur Verfügung. Wir haben im Inland die Studienförderung, die relativ großzügig ist. Übrigens Summen, die nie abgeholt werden, die da drinnen liegen. Also das wären alles Einzelmaßnahmen, die man tätigen könnte. Aber warum er jetzt die 25.000 kommt, entzieht sich meiner Kenntnis, zu erklären mit dem Wahlkampf und damit, dass man halt mit anderen konkurriert, wer jetzt den Jungen mehr gibt. Und man muss ja noch dazu sagen, man sagt immer, die Jungen können sich nicht aufbauen. Wir in der Agenda Austria haben uns das jetzt noch einmal genauer angeschaut. Die Reallöhne für Vollzeittätige sind heute um gut ein Drittel höher als 1975. Das heißt, man kann sich eigentlich um ein Drittel mehr leisten, wenn man Vollzeit arbeitet, als 1975. Und das ist schon ein gewaltiger Vorsprung durch Produktivität und so weiter erreicht. Also, dass man hier immer dieses Bild auch wieder fortschreibt, dass die Jungen sich überhaupt nichts mehr leisten könnten, das wundert mich auch.
Aber wie kommt da die Teuerung in diese Rechnung? Also, ich kann mir schon vorstellen, dass der Reallohn gestiegen ist, aber wir hören eben ständig auch, Wohnen ist teurer geworden, die Lebenshaltungskosten, Energiekosten und so weiter. Also, es kann ja sein, dass die Reallöhne gewachsen sind, aber dass einfach der durchschnittliche junge Mensch heute einfach mehr ausgeben muss.
Ja, natürlich. Also die Reallöhne, inflationsbereinigt, sind um ein Drittel höher. Es sind andere Bereiche relativ stark gestiegen. Wohnen zum Beispiel. Andere Dinge sind deutlich günstiger geworden, insbesondere Konsumgüter. Aber der Unterschied ist, dass man früher halt Vollzeit gearbeitet hat. Und das macht man heute halt nicht mehr. Und wenn man ein Haus baut, dann ist auch nicht mehr der Nachbar da, der einem hilft. Und man verzichtet die nächsten 5 bis 10 Jahre auf den Urlaub. Sondern man hat natürlich auch den Anspruch, alles zu haben, beziehungsweise sagen viele junge Menschen auch, der Besitz interessiert sie sowieso nicht, aber wenn er sie interessiert, dann war es auch immer schon schwierig, sich eine eigene Immobilie zu erwerben. Das war vor 10, 20 Jahren nicht anders. Es hat vor 10 Jahren einmal so eine Phase gegeben, da sind die Zinsen gerade schon, oder vor 20 Jahren, muss man das immer genauer rechnen, die Zeit vergeht so schnell, Also so zwischen 2,4, 2,6 sind die Zinsen schon stark gesunken und die Preise noch nicht so stark gestiegen. Das war so ein Zeitfenster, wo es einmal leichter war, aber es war eigentlich immer schwer, sich eine Immobilie zu erwerben.
Jetzt hast du gerade den Tweet vom Kollegen Christandl erwähnt, ganz am Anfang unseres Gesprächs, dass die SPÖ oder Babler auf 50.000 erhöhen sollte. Interessanterweise hat die SPÖ in einer ersten Reaktion auf diesen NEOS-Vorschlag eher ablehnend reagiert, vor allem wegen der Ausgestaltung, die sich da Meindl-Reisinger vorstellt, also dass man die Pensionen kürzt oder das Pensionsalter erhöht oder beides. Das heißt also so, schon Fans ist die SPÖ offenbar nicht von dem Vorschlag. Überrascht dich das?
Ja, aber ich glaube, der SPÖ passt nur der Pensionsteil nicht. Und der Pensionsteil, da muss man ja die Beate Meindl-Reisinger auch loben, dass sie als, glaube ich, einzige Politikerin im Wahlkampf dafür plädiert, dass man hier das Pensionssystem stabilisiert. Es fehlen ja jährlich ungefähr 25 Milliarden, beziehungsweise jeder vierte Budget-Euro geht dafür drauf, dass man das Loch im Pensionssystem stopft. Und da ist es völlig richtig, dass man sagt, dass man bis 67 arbeiten soll. Allerdings sollte man dieses Geld dafür verwenden, eben, dass dieses Defizit nicht weiter anwächst und nicht das gleich wieder auf den Kopf hauen und unter den 18-Jährigen verteilen.
Ja, vor allem, ich meine, wir haben, wie viel würde das überhaupt kosten? Also ich ist gar nicht so einfach herauszufinden. Ich habe es versucht, wie viele 18-Jährige es zum Beispiel heuer gibt.
Das kann ich mir sagen.
Irgendwas bei 100.000 vielleicht?
Ja, 90.000 sind es. Davon sind 17.000 nicht mit österreichischer Staatsbürgerschaft. Aber wenn wir es an die 90.000 verteilen, dann ist man ungefähr bei 2,3 Milliarden Kosten jedes Jahr. Aber es wäre natürlich schon eine Debatte zu führen, ob das öffentliche System noch leistungsfähig genug ist, ob die Jugendlichen die Bildung kriegen, die sie brauchen in dieser digitalisierten Welt von heute und von morgen. Das wäre eine Debatte, die man führen könnte.
Wobei ich natürlich auch weiß, deine Argumente sind oft und schon seit vielen Jahren, also deine von dir unter Agenda Austria, dass eben gerade auch dieses Ausgeben des Geldes mit vollen Händen gerade eben den jungen Menschen so viel, also in der Zukunft so viel Probleme geben wird, eben Stichwort Pensionssystem und so weiter. Das heißt, was ist eigentlich dann, du hast natürlich ja schon gesagt, was besser wäre als so ein Vorschlag, aber nochmal konkret gefragt, wie könnte man dazu beitragen, dass die nächsten Generationen nicht in so ein Defizitproblem kommen und irgendwann einmal keine Pensionen mehr haben und ja schlecht dastehen?
Naja, nicht damit, dass man ihnen jetzt allen 25.000 Euro gibt, die nicht vorhanden sind, sondern dass man, was ein liberaler Ansatz wäre, dass man hier sich ein bisschen umschaut, die Schweiz, Schweden, beide Länder haben Ausgabenbremsen eingeführt. Das heißt, die haben die jungen Generationen geschützt vor spendierfreudigen Politikern der Jetztzeit. In Schweden und der Schweiz ist es nicht so, dass der Putz von der Decke fällt in den Schulen und Krankenhäusern. Das sind super geführte Staaten, mindestens am Niveau von Österreich. Und was haben die gemacht? Die haben gesagt, ja, die Ausgaben dürfen schon weiter steigen im öffentlichen Bereich, aber sie dürfen nicht schneller steigen als die prognostizierte Teuerungsrate. Und wenn sie mal in einer Krisensituation schneller steigen sollten, was erlaubt ist, also wenn jetzt eine Pandemie ausbricht oder eine große Wirtschaftskrise ist, dann kann man das Ziel überschreiten. Aber dann muss man es in den nächsten drei Jahren wieder über noch schwächer wachsende Ausgaben hereinspielen. Und das hat diese Staatshaushalte stabilisiert. Die Schweden haben halb so hohe Staatsschulden wie Österreich mit derselben Steuern- und Abgabenquote. Und das ist eine generationengerechte oder generationentaugliche Budgetpolitik.
Okay, jetzt gibt's auch eine erste Reaktion der ÖVP übrigens. Sie hat der Presse gesagt, wir kommentieren keine Parteiprogramme von anderen Parteien. Aber wir haben beide schon im Vorfeld gesprochen. Die ÖVP hat ja eben, und du hast es auch schon erwähnt, hat ja gerade selber eben in dem Fall eher aus der Ecke der Wirtschaftskammer kommen, diese 100.000 Euro vorgeschlagen. Aber warum glaubst du, dass die ÖVP das jetzt nicht so eine gute Idee findet? Weil es nicht also ihre Idee ist.
Ich weiß nicht, warum die ÖVP da nicht dazu Stellung nimmt, aber vielleicht tut sie derzeit selbst ja auch schwer zu sagen, wir müssen endlich mit dem Geld ausgeben aufhören, weil sie es ja selbst noch praktiziert. Und das ist ja das, was mich schon ein bisschen wundert. Also man hat jetzt zwei bürgerlich-liberale Parteien, die eigentlich hier den ordnungspolitischen Kompass nicht finden, weil die hätten ja derzeit schon die Möglichkeit, diesen steigenden Unmut auch in der Bevölkerung aufgrund des, sage ich, fast maßlosen Geldverteilens hier zu nutzen und eine stringente Linie vorzuschlagen. Aber das machen beide nicht, sondern sie stimmen eigentlich eher in diese, sage ich, eher sozialdemokratische Geldverteilungspolitik mit ein. Und irgendwann muss man sich dann auch nicht mehr wundern, dass auf lokaler Ebene kommunistisch gewählt wird. Wenn eh jeder mit Geld überhäuft wird, egal welche Leistung dahinter steht, egal wie die staatlichen Systeme performen. Und das ist ein Grundsatzproblem, das ich nicht ganz nachvollziehen kann, warum man das nicht anders angeht.
Gut, das haben wir eben auch schon erwähnt. Es ist Wahlkampf. Beate Meindl-Reisinger hat eines geschafft, dass wir auch darüber sprechen. Und wie realistisch dieser Vorschlag ist, bleibt natürlich eh offen. Aber es ist interessant, was du schilderst, welche Entwicklung das gerade nimmt.
Ja, ich verstehe auch den strategischen Ansatz nicht, weil ich hätte gefunden, mit dieser Pensionsansage hätte man sich ganz gut positioniert, dass man gesagt, okay, wir beschreiten da einen anderen Weg. Wir lügen der Bevölkerung nicht mehr ins Gesicht, indem wir sagen, die Pensionen sind sicher, sie können weiter mit Anfang 60 in Pension gehen, das passt alles, das wird sich alles locker ausgehen, sondern sie sagen, da muss man gegensteuern, das ist man der jüngeren Generation schuldig. Und stattdessen, dass man das Geld jetzt dann im Pensionssystem behält, um das Defizit in Grenzen zu halten, gibt man es jetzt auf der anderen Seite wieder aus. Und da konterkariert man sich diese eigene Linie. Das ist für mich nicht ganz nachvollziehbar, warum man das macht.
So viel zur Einordnung von Agenda Austria-Chef Franz Schellhorn. Und zur vertiefenden Lektüre habe ich Ihnen gleich auch noch in die Beschreibung dieser Podcast-Folge die Links zu den Analysen meiner Kollegen aus der Innenpolitik gestellt. Und bevor wir jetzt Schluss machen, habe ich noch einen Tipp für Sie. Derzeit gibt es nämlich ein super Abo-Angebot für das super Wahljahr. Und zwar bekommen Sie die gedruckte Presse am Freitag, am Samstag und am Sonntag nach Hause geliefert und dazu den rund um die Uhr Digitalzugang. Das alles ein Jahr lang um nur 6,90 Euro pro Woche statt regulär 10,50 Euro. Wenn Sie noch kein Abo von uns haben, würde ich sagen, Sie melden sich am besten gleich an unter diepresse.com/wahlabo. Danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.